Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur 3211. Sendung. Ein Boot, eine Familie und der Traum vom Aussteigen. Den haben Ben und Carola Hadamowski wahrgemacht. Sie sind mit ihren beiden noch sehr kleinen Kindern um die Welt gesegelt. 2 Jahre hatten sie dafür geplant. Insgesamt waren sie schließlich 5 Jahre lang unterwegs. Was sie auf dieser Reise erlebt haben, das erzählt Ben Hadamowski in dieser Sendung. Ich bin Kerstin von Stürmer. Ben Hadamowski ist Ende 30, als sein Baugeschäft nicht mehr so richtig gut läuft. Er träumt seinen Traum vom Aussteigen, von einer Reise auf einem Segelboot rund um die Welt. Und gemeinsam mit seiner Familie will er diesen Traum leben. Ich treffe Ben Hadamowski auf seinem Boot in Kiel. Er erzählt von den aufregendsten Jahren seines Lebens und davon, wie es angefangen hat, wie und wann die Reise losging.
Die Reise begann natürlich ein Jahr, bevor wir tatsächlich abgelegt haben. Abgelegt haben wir im April 2005 in Bremen. Und ein Jahr vorher hatte meine Frau die coole Idee, weil wir gerade Wirtschaftskrise am Bau hatten und ich monatelang zu Hause rumsaß und mich gelangweilt habe, sagte sie: Mensch, komm, wir verkaufen alles, wir kaufen uns ein Schiff und fahren einfach mal los. So, also nicht, dass jemand denkt, ich hätte meine Frau und die Kinder aufs Meer verschleppt, sondern das war eindeutig der Impuls meiner Frau. Und dann sind wir halt losgefahren. Wir wollten nicht um die Welt segeln, wir wollten einfach mal 2 Jahre. So lang dachten wir, reicht unser Geld. Wir haben tatsächlich alles verkauft, unsere Wohnung, unser Auto, unseren Kühlschrank, was man so besitzt, haben wir alles verscherbelt und zu Geld gemacht. Das hat dann für ein Schiff gereicht und wir dachten, für 2 Jahre segeln, daraus wurden dann 5. Und so aus Versehen sind wir dann auch noch um die Welt gesegelt.
Fangen wir mal ganz vorne an. Welche Kenntnisse hatte die Crew, sprich die erwachsenen Menschen an Bord, Sie und Ihre Frau? Konnten Sie segeln?
Also meine Frau konnte mitsegeln. Die war mal 3 Wochen mit mir durch Dänemark gesegelt und hatte, also wenn man ehrlich ist, keine Ahnung. Sie behauptet auch heute noch, sie kann nicht segeln, wenn Sie sie fragen würden. Auch wenn sie das Schiff alleine durch die Torresstraße nachts gesteuert hat. Aber segeln kann sie nicht. Das ist, sagen wir mal, Bremer Understatement, würde ich das bezeichnen. Und ich selber, ich habe von der Pike auf segeln gelernt, so ganz klassisch. Erst mit dem Opti, dann mit dem Laser, dann 420er, dann Vierteltonner und dann Eintonner. Und dann so mit den kleinen Yachten meines Vaters halt eigenständig so ab 18 Touren in Dänemark und Schweden.
Was hat denn die Verwandtschaft, also das nahe Umfeld der Familie gesagt?
Ja, da gibt es natürlich so diesen drastisch formulierten Spruch, wollt ihr jetzt unsere Enkelkinder umbringen? Es waren dann natürlich immer ihre Enkelkinder in dem Fall. Wenn es ums Babysitten ging, waren das dann unsere Kinder. Und eigentlich das gesamte Umfeld hat sich mehr oder weniger offen an die Stirn getippt und gesagt, ihr spinnt. Und das, was uns am meisten zugesetzt hat, also es war an sich schon hart, weil wir dachten, ey, wir haben was Cooles vor, das machen nicht alle. Und das, was uns am meisten zugesetzt hat, waren so die Geschichten von erfahrenen Eltern, die uns erzählt haben, was alles schiefgegangen ist bei ihren Kindern und wie sie nur überlebt haben, weil sie eigentlich neben dem Krankenhaus gewohnt haben. So, und das hat uns echt zu schaffen gemacht, weil natürlich mitten auf dem Meer, da gibt es kein Krankenhaus. Und im Nachhinein schmunzel ich darüber, weil letzten Endes war mitten auf dem Atlantik die sicherste Zeit in unserem Familienleben. Da sind die Gefahren einfach extrem überschaubar. Im Gegensatz zu einer Autofahrt von Kiel nach Stuttgart, das ist, würde ich sagen, Hochrisikounternehmen, aber das ist so normal, das kennen wir halt, das Risiko geht jeder ein und da sterben jedes Jahr Leute dabei und über den Atlantik, da sterben eigentlich keine Leute, aber das ist halt riskant.
Ben Hadamowski, wenn man sowas vorhat, braucht man ein Boot. Sie hatten keins, Sie mussten sich eins kaufen. Wo haben Sie es gefunden und vor allen Dingen, welche Anforderungen stellt man an so ein Boot? Was musste das unbedingt haben und wo haben Sie es gefunden?
Ja, da unterscheide ich mich von den 90% der Yachten, die da rumfahren da draußen und auch über den Atlantik und um die Welt segeln. Ich bin ein Schisser, also ich habe Angst vor dem Meer, ich habe Angst vor dem, was da draußen sich so entwickeln kann und habe eigentlich so einen segelnden Rettungskreuzer gesucht. Das war so mein Traumschiff, dass wenn das Wetter richtig bescheiden wird, dass ich mir nicht ums Schiff Sorgen machen muss, sondern eigentlich nur um mich und meine Crew. So. Das haben wir dann per Zufall gefunden, Zeitungsanzeige, Internet, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war damals schon im Internet. Und das war dann halt so ein schwedischer Spitzgat-Langkieler von Olle Enderlein gezeichnet. Und ja, das war unser Traumboot. Und das war auch super, das war eigentlich zu klein. Alle fahren so mit 38 bis 45 Fuß darum und wir hatten 33 Fuß. Wir waren immer das kleinste Boot mit den meisten Leuten drauf. Und gleichzeitig ist so ein bescheidenes Schiff hat halt auch den Vorteil, man hat kleine Probleme. Mit einem großen Schiff hat man große, teure Probleme. Mit einem kleineren Schiff hat man kleinere, etwas preiswertere Probleme. Und vor allen Dingen, wenn man in die dritte Welt kommt, sieht man nicht so nach superreich aus. Ich meine, man ist reich, weil man reisen kann, aber man ist nicht so super unverschämt reich. Und das fand ich auch nicht schlecht.
Ben Hadamowski, das Boot war da, gekauft, 2005 konnte es losgehen. Wenn man sowas vorhat, zunächst sollte es ja 2 Jahre sein, die Sie mit Ihren Kindern, wie alt waren die Kinder damals eigentlich?
Also als wir abgelegt haben, 3 und 1,5.
Mit den Kindern los, was bunkert man da, was muss man unbedingt mitnehmen, wo man das Gefühl hat, man braucht es und kriegt es nicht gleich, wenn man es braucht?
Also wir haben natürlich Kinderbücher gebunkert. Ja, es ist erschreckend, wie wenig auf so ein Schiff draufpasst. Und was man so an Bergen denkt, was unbedingt drauf muss. Wir haben furchtbar viel Medizin mitgenommen. Wir hatten den tollst ausgerüsteten Seenotfallkoffer an Bord, den man sich denken kann, aus dem wir letztlich fast nichts gebraucht haben. Den haben wir einfach nur um die Welt spazieren geführt und dann in vielen Ländern auch verschenkt, weil wir merken, das braucht man gar nicht, dieses ganze Zeug. Wir haben gemerkt, je weniger man mit hat, desto weniger Sorgen hat man auch. Und wir haben natürlich gelernt, dass man nicht Spielzeug für 3, 4, 5 Jahre mitnehmen kann, sondern dass es gut ist, wenn man die Fähigkeit mitnimmt, als Eltern Langeweile der Kinder zu ertragen. Das ist ja so ein Vorwurf, wenn das Kind da sitzt, oh Papa, mir ist so langweilig. Das geht ja an die Substanz der Eltern. Man ist dann ein schlechter Vater, man ist Rabeneltern. Dieses Kind hat Langeweile. Wir hatten bewusst keine elektronischen Spielsachen an Bord, wir hatten keinen PC an Bord. Um gar nicht in Versuchung zu kommen und auch aus Stromgründen auf dem kleinen Boot ist Energie ja ein Riesenthema. Und dann diese Langeweile und es ist schöne Erfahrung, mal die geht 1/2 Stunde und dann ist das ja so langweilig, dass die Kinder aufgeben und sich dann doch was einfallen lassen. Und dann braucht man nicht wirklich Spielzeug, sondern man braucht vielleicht einen neuen Strand oder Papier und Stifte und Knetwachs. Und daraus kann man eigentlich alles machen. Insofern, das war eine schöne Erfahrung zu merken, man braucht nicht viel außer Geduld und die Fähigkeit, Dinge auszuhalten, ohne gleich wegzulaufen.
Stellen Sie mal die Kinder vor, die heißen wie?
Ja, da ist mein Sohn Nils und meine Tochter Lisa. Nils ist jetzt 14 und gut in der Pubertät und Lisa ist 13 und auch gut in der Pubertät. Und eine Zeit lang war Segeln total uncool.
Als Sie gestartet sind 2005, waren die ja noch sehr klein. Wo ging's los? Wann sind Sie gestartet? Und erste Station war was?
Ja, es war furchtbar. Es war April, es war kalt. Wir saßen in voller Montur unter Deck beim Frühstück, weil es so grauenhaftes Wetter war und so kalt. Und wir sind in Bremen losgefahren, so ein bisschen außerhalb. In der Lesum lag das Schiff und eigentlich war klar, das Schiff ist zu klein, das passt gar nicht alles drauf. Die Kinder waren noch nicht trocken, wir brauchten noch Windeln und also es war fürchterlich. Und die Wohnung war verkauft, das Gewerbe abgemeldet, das Auto war weg und es gab nicht so richtig einen Weg zurück. Und dann sind wir halt mal losgefahren. Erste Station war dann Bremerhaven, da wurde das Wetter auch nicht viel besser. Und das ist auch so mein Vorwurf an die Nordsee als Revier. Man muss immer morgens um 4 ablegen, weil dann die günstige Tide ist. Und ich bin kein solcher Frühaufsteher. Darum sind wir dann tatsächlich morgens um 4 losgefahren, rüber nach Borkum. Und es war einfach nur schrecklich. Also ich sag ganz ehrlich, die ersten Monate waren fast nur schrecklich und ich hatte ganz viel Druck. Wir müssen möglichst weit weg von Deutschland, damit wir nicht doch noch wieder umkehren. So habe ich uns ziemlich geprügelt, dass wir möglichst schnell weit in den Süden kommen, wo das.
Wo war der Point of No Return?
Ja, den gab's natürlich nicht. Du kannst immer umkehren. Aber für mich war das so gefühlt nach der Biskaya. Da waren wir dann so weit weg, da wäre jetzt Umkehren echt anstrengend geworden. Und da wurde es dann auch ein bisschen besser, auch wenn wir ja nach der Biskaya beschlossen hatten, falls wir die Biskaya überleben, also als wir dann auf dem Meer waren, wir verkaufen das Schiff wieder, weil es so furchtbar war, diese Überfahrt, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben seekrank wurde auf der Überfahrt. Und dann war natürlich klar, wenn der Skipper seekrank wird, dann können wir nirgendwo mehr hinfahren. Insofern, das erste halbe Jahr war eigentlich ja, eine ziemlich harte Schule.
Wie motiviert man sich, wenn man auf See ist, Wache gehen muss, also der eine segelt, der andere schläft ein paar Stunden, dann sind die Kinder, um die man sich kümmern muss, man hat schlechtes Wetter. Woher haben Sie die Motivation geholt und gesagt, wir machen weiter, wir fahren weiter?
Ja, der Mensch ist ja blöd, der fährt los, der hat so einen Traum, in Brest lagen wir da im Hafen, schönes Wetter, schöner Wetterbericht, dann denkt man, jetzt Spanien, fahren wir nach Spanien und dann fährt man los und ablandiger Wind und irgendwann mittags hat man dann Wellen, 3 Meter hoch und der Wind nimmt zu und das Schiff schaukelt und dann fängt der Kapitän an zu kotzen und dann ist die Motivation keine Frage mehr, sondern man hat so einen Überlebenswillen. Man will wieder heil an Land. Und zurück ist anstrengender als einfach laufen lassen. Und darum sind wir dann halt rübergefahren über die Biscaya. Wohlwissend, falls wir das Land erreichen, verkaufen wir sofort das Boot. Und die Motivation war einfach nur, wir wollen das überstehen, heile. Und als wir dann ankamen, da ist der, also ich jedenfalls, mir geht das so, nach 3 Tagen habe ich die Strapazen vergessen, dann genieße ich den Kaffee da in La Coruña auf der Piazza und dann wollte keiner das Schiff haben, weil die hatten da schon Wirtschaftskrise in Spanien und dann haben wir es halt behalten, sind dann noch runter nach Portugal. Es war klar, meine Frau hat gestreikt, über den Atlantik fahre ich nicht mit dir und dann war klar, wir bleiben halt jetzt mal den Winter in Portugal so und dann kam halt der nächste Frühling und es wurde so heiß, um die Geschichte weiterzuerzählen, dass wir es in Portugal nicht mehr ausgehalten haben. Und dann haben wir gedacht, ach, Kanarische Inseln, immer 24 Grad, das ist jetzt das gelobte Land, da sind wir da hingefahren. Und die Tour war natürlich auch zum Kotzen und schaukelig und fast 5 Tage, es hat wenig Spaß gemacht. Und von da geht's halt gar nicht mehr zurück. Da ist man dann im Passatgürtel und hat die Strömung, die auch schon Kolumbus zum Verhängnis wurde, im Rücken und dann geht es eigentlich nur weiter von da aus. Und da ist man ja in guter Gesellschaft auf den Kanaren. Da sind dann so 300 andere Leute in einer ähnlichen Situation. Und die machen sich dann gegenseitig nervös vor dem großen Sprung über den Atlantik. Also so viel vielleicht zur Motivation. Das klingt immer so heldenhaft, um die Welt segeln. Aber es besteht aus lauter kleinen Etäppchen und dann auch größeren Etappen, die alle erstmal mit einer vollen Hose beginnen, so mehr oder weniger.
Sie haben die Erfahrung Seekrankheit angesprochen. Wie war es mit dem Rest der Familie? Waren die Kinder seekrank, Ihre Frau?
Also meine Frau wird auch seekrank, die Kinder nicht. Und das finde ich auch ungerecht.
Was haben Sie denn dagegen gemacht? Also dass Sie wieder gesund werden?
Ja, wir haben natürlich versucht, die Kinder seekrank zu machen. Nee, also da heißt es nur Zähne zusammenbeißen und durch. Bei mir kommt die witzigerweise durch die Müdigkeit. Also so einen halben Tag kann ich den ganzen Tag gut. Aber wenn es dann richtig rau ist, so 4-5 Meter Welle, 6 Windstärken und das geht rauf und runter und dann hat man nachts schlecht geschlafen, weil es alles so laut ist und so. Dann der zweite Tag ist dann richtig eklig. Und so nach dem 4., 5. Tag wachsen auch mir die Seebeine und meiner Frau sowieso und ich glaube allen Menschen. Dann hat sich das Gleichgewichtsorgan umgestellt und dann fängt es an, Spaß zu machen auf dem Meer. Deswegen ist mein Tipp, wenn Sie segeln gehen, machen Sie entweder nur einen kleinen Tagesturn oder mindestens eine Woche, weil die 3 Tage, die ersten, die sind zum Kotzen und danach fängt es an, Spaß zu machen. Und je länger man segelt, desto besser wird dieses Verhältnis zwischen Kotzen und Spaß. Deswegen ist eigentlich so eine Atlantiküberquerung ein schönes Verhältnis von Kotzen zu Spaß. Ich kann das nur empfehlen. Und bei uns war das so, als wir dann in der Karibik ankamen und da Martinique am Horizont auftauchte, da wollte eigentlich niemand mehr an Land. So, die Kinder haben gesagt, wir fahren weiter, wir gehen nicht mehr zurück an Land. Meine Frau hat es ein bisschen differenzierter gesehen. Sie hat gesagt, komm, wir feiern hier jetzt Weihnachten, aber Neuseeland ist jetzt eine Option. So.
Ben Hadamowski, 5 Jahre auf einem Segelboot rund um die Welt. Sie haben vorhin gesagt, ich habe eigentlich Angst vor Meer. Angst, Respekt ist vielleicht ein anderes Wort. Lassen Sie mich das mal philosophisch fragen. Wenn man dann tatsächlich nach dem Überwintern in Portugal auf den Kanaren ist und weiß, es geht eigentlich nur noch mit dem Passat Richtung Amerika, also quer über den Atlantik und eigentlich Ihre Frau wollte nicht, sagt, ich mache das nicht mit dir. Wie geht man daran? Man weiß, man ist tagelang auf See, man hat nichts als Wasser um sich rum. Beschreiben Sie mal die Geräusche, die man vor allen Dingen nachts hört, wo man aufpassen muss, dass einem keiner in die Quere kommt, weil man möglicherweise übersehen wird. Wie ist das? Angst?
Ja, das ist vor allen Dingen, bevor man losfährt. Das ist ja immer so. Die Vorstellung, die Fantasie, die sind das Schlimmste. Meine Frau hatte witzigerweise keine Angst, über den Atlantik zu segeln. Die hatte das dann auch vergessen, wie blöd das eigentlich war, zu den Kanaren zu segeln, genauso wie ich. Wobei ich hatte echt Respekt vor diesen 2800 Seemeilen darüber. Und was uns letztlich den Kick gegeben hat, darüber zu fahren, das waren zwei Holländer. Und die hatten so ein 7 Meter langes Ruderboot. Und die wollten mit diesem Ruderboot, die sind über den Atlantik gerudert. Das hatte keine Toilette, das hatte keine richtigen Schlafplätze. Das war einfach so, ja, so ein flaches, mickriges Ruderboot. Und das fand mir so bescheuert und so mutig einerseits. Und dachte, wenn die das sich trauen, dagegen ist unser Schiff mit fester Toilette, Küche und 6 Schlafplätzen, ist eigentlich ein Luxusdampfer dagegen. Also wieder dieses Verhältnis ist dann alles relativ. Und dann kamen wir uns richtig gut ausgerüstet vor und haben dann gesagt, komm, jetzt fahren wir da mal rüber und gucken, was passiert.
Bei Tag ist das ja alles, ich sag mal, relativ übersichtlich, auch wenn das Wetter einigermaßen stimmt. Nachts, mitten auf dem Meer, gut technisch ausgerüstet, man sieht, wer sich so in der Nähe befindet. Aber man hat natürlich auch immer das Gefühl, es könnte durchaus mal ein Großer kommen, der halt nicht aufpasst und einen übersieht. Wie fährt man da nachts?
Ja, also wir sind immer Wache gegangen, weil das ist so eine riesige Fläche. Wenn man sich verabreden wollte an einem bestimmten Punkt, das würde schwer klappen. Und trotzdem haben wir bestimmt auf dem Atlantik 5-mal einem Frachter nachts ausweichen müssen, weil wir sie uns genau auf den Punkt getroffen haben und die nicht ausweichen wollten, obwohl sie natürlich eigentlich verpflichtet wären, einem Segelboot auszuweichen und auch gar nicht reagiert haben. Also auf Funksprüche nicht, auf Scheinwerfer auf die Brücke richten auch nicht. Also die waren offensichtlich anderweitig beschäftigt. Und das passiert natürlich mit schöner Regelmäßigkeit immer, wenn ich schlafen soll. Also wenn ich Freiwache habe, dann ist klar, jetzt weckt mich meine Frau, okay, wieder ein Frachter. Ben, aufstehen, Segel richten, ausweichen und so weiter. Das volle.
Man versucht es aber erstmal mit Kommunikation.
Ja, man versucht die anzufunken und so. Und wir haben uns dann auch in Panama noch AIS gekauft. Dann hat man sogar die Telefonnummer von denen. Aber selbst das hören die oft nicht. Also es war schon irgendwie witzig. Und man ist da draußen tatsächlich nicht alleine. Wir haben eigentlich jeden Tag irgendwas gesehen. Und so die große Einsamkeit, die kam dann erst im Pazifik. Da gab es mal so 2-3 Tage, da haben wir echt kein Schiff gesehen und gehört und irgendwie auch nicht auf dem Radar. Aber das Hauptproblem, was ich da hatte auf dem Atlantik und eigentlich immer beim Segeln, ist die Verantwortung. Dieses, habe ich das Schiff wirklich unter Kontrolle? Habe ich alles gecheckt? Ist alles in Ordnung? Und sind alle Systeme intakt und so? Und geht da nichts kaputt? Weil man steckt nicht in allem drin. Das war nicht nagelneu. Das war schon 16 Jahre alt, dass wir losgefahren sind und so. Also das ist so, ja, meine größte Sorge eigentlich da draußen. Und natürlich kämpft man mit dieser endlosen Bewegung. Also das ist, was man sich, wenn man hier so friedlich im Hafen sitzt, wie wir zwar jetzt, nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn das halt nicht mehr aufhört. Für 3 Wochen pendelt man im Sekundentakt 4 Meter rauf, 4 Meter runter, 3 Meter rechts, 3 Meter links und man muss sich permanent festhalten. Man ist voller blaue Flecke, man ist todmüde, weil es so anstrengend ist. Also Bewegungsmangel ist kein Thema auf dem Meer, weil man permanent sicher abstützen muss. Und selbst die Kinder, die spielen ja trotzdem weiter und die sind so müde, die schlafen prima.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute erzählt Ben Hadamowski von den 5 wohl aufregendsten Jahren seines Lebens, die er gemeinsam mit seiner Familie größtenteils auf dem Meer verbracht hat. Nächtliche Begegnungen mit anderen Schiffen, zum Beispiel auf dem Atlantik, die waren nicht ungefährlich, denn nicht immer gelang die Verständigung.
Ja, auf dem Atlantik können die alle Englisch. Im Pazifik haben wir vor allen Dingen die japanischen Thunfisch-Fabrikschiffe getroffen und die waren verheerend. Die konnten Tuna-Wessel, Tuna-Wessel, Roger A. Das war so die Kommunikation und man konnte mit denen sich nicht verständigen und da sind wir oft wie die Hasen vorm Auto weg, haben wir versucht zu flüchten, weil die uns einfach hinterhergefahren sind, die haben uns gar nicht gesehen, die hatten große Scheinwerfer und waren halt mit Fischen beschäftigt und wussten zwar vom Funk her, wir sind da, aber die haben einfach nicht kapiert, was wir wollten. Also das trifft man da draußen, auch Schiffe mit nicht vorschriftsmäßiger Beleuchtung, Schiffe ohne AIS, obwohl es vorgeschrieben ist nach laut IMO-Regeln und so. Also da muss man sich drauf einstellen, das ist nicht alles so wie in Deutschland.
Als das erste Mal passierte, dass Ihnen so ein Frachter so auf Kollisionskurs ziemlich nahe gekommen ist, wie ist das? Bricht da Hektik aus im ersten Moment oder ist man da ganz cool und sagt, das muss ich tun, um auszuweichen?
Ja, als erstes Mal ist man als Deutscher natürlich empört, weil einem die Vorfahrt genommen wird. Das gehört sich einfach nicht und schon gar nicht als mutiger Segler mitten auf dem Atlantik. Da haben die doch bitte schön auszuweichen. Ja, aber nee, das ist natürlich, bricht Hektik aus irgendwann, weil man denkt immer noch, ja, es geht alles gut, es passt doch. Und dann hat man natürlich Passatbesegelung oben, das ist dann durchaus Arbeit und nachts um 2, wo man eigentlich schlafen will, hat dann keiner Lust, Segel zu wechseln und sowas. Also ist schon ein bisschen ärgerlich, aber ja, dann bricht ein paar Momente Hektik aus und dann ist der durch und dann fährt man halt weiter so. Und irgendwann denkt man, okay, mal wieder ein Frachter. So what?
Ben Hadamowski, erstes Traumziel europäischer Segler, wenn Sie denn über den Atlantik gesegelt sind, ist die Karibik?
Also Karibik war nicht unser Traumziel. Wir hatten nämlich einige Segler kennengelernt, die wirklich üble Geschichten über die Karibik erzählt haben, was Piratenfälle anbelangt. So, das schafft es nicht mehr in die Medien. Damals war ganz heiß und hoch gehandelt Somalia. Aber Karibik, da sterben jedes Jahr Leute wegen ein paar hundert Dollar. Und wir haben gesehen, dass wir da ganz schnell durchkommen. Wir waren nur in Martinique, dann waren wir auf den ABC-Inseln und auch nur auf 2 davon. Ich habe vergessen, welche 2. Und dann sind wir gleich nach Panama weiter, weil wir hatten das Traumziel, wir wollen eigentlich nach Neuseeland dann, als wir den Atlantik geschafft hatten. Das war so der Test, überleben wir das oder nicht. Und es war klar, wenn es uns keinen Spaß macht, dann verkaufen wir das Schiff und fliegen heim. Und uns hat es halt allen Spaß gemacht und dann wollten wir nach Neuseeland und gucken, wie es uns da so geht. Insofern, unser Traumziel war nicht die Karibik. Zu teuer, zu voll, zu viele Charterboote. Das fanden wir nicht wirklich attraktiv.
Zu teuer, zu voll ist ein gutes Stichwort. Man trifft ja auf so einer Reise andere Segler, die Ähnliches vorhaben wie Sie. Weltumsegler, Aussteiger, reiche Aussteiger, vielleicht nicht so reiche Aussteiger. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, wenn Sie Deutsche oder Holländer dort getroffen haben?
Also deutsche Segler mit Kindern gab es in unserer Gruppe. Man segelt ja in so Schwüngen um die Welt, bedingt durch die Hurricane-Zeiten. Und in unserer Gruppe gab es genau eine einzige andere deutsche Familie mit Kindern. Es gab viele Österreicher, viele Holländer, viele Skandinavier, viele Franzosen, viele Amerikaner und Engländer. Aber in Deutschland ist es einfach karrieremäßig nicht möglich. So, und wir haben das ins Gesicht besagt bekommen. Ja, wieso macht ihr das jetzt? Ihr habt doch noch gar nichts geleistet. So, also das war so ein Spruch, gerade von deutschen Rentnern, die jetzt, und das ist die Hauptgruppe, die da draußen rumfährt, mit 50, 55 in Frührente, das große Schiff gekauft, zu Hause die Villa, gut vermietet und jetzt wird um die Welt gesegelt. Und das waren auch die Leute, um die haben wir fast immer einen großen Bogen gemacht, so nach dem ersten halben Jahr, weil das waren immer die, die einem als erstes erzählt haben, wo man wie billig einkaufen kann. Und wo der nächste Lidl und Aldi in der Karibik ist. Und deswegen sind wir da eigentlich nicht hingefahren. So, also das bin ich jetzt auch ein bisschen böse zu den Deutschen. Aber wir hatten wirklich wenig deutsche Segler, zu denen wir lange und dauernd Kontakt hatten. Wir hatten viele Franzosen, Engländer, Amerikaner als Freunde dann auch unterwegs getroffen in dieser Segler-Community. Und ja, so dieses gut organisierte, perfekt ausgerüstete deutsche Schiff, 45 Fuß, was man schon von Weitem sieht, hier schwimmt jetzt viel Geld rum. Das war für uns nicht so erste Wahl, was unsere Freundschaften anbelangt.
Wir sprechen über 5 Jahre auf einem Segelschiff rund um die Welt. Ben Hadamowski, Karibik war Zwischenstation, Traumziel war in Wirklichkeit Neuseeland. Da mussten Sie aber vom Atlantik in den Pazifik, Panama-Kanal.
Ja, ist natürlich so ein bisschen so eine Hürde für Segler. Kursieren viele gute Geschichten drüber, wie schwierig das ist und wie schrecklich und wie böse die Panamesen sind oder wie auch immer man die nennt dort. Ich habe es tatsächlich versucht, ohne Agenten und Backschisch und Schmiergeld da durchzukommen. Ich muss gestehen, ich bin auch gescheitert. Also man kann das alles schaffen, der Vermesser kommt an Bord, man meldet sich an, man kriegt seinen Slot, man soll da anrufen jeden Tag, aber man rückt in der Reihe einfach nicht vor. Man hat immer in 3 Wochen Termin und irgendwann hat man keine Lust mehr und dann haben wir genau $100 bezahlt an einen Taxifahrer und in 3 Tagen waren wir dann dran. So, das ist halt Panama.
Wie geht das technisch, wenn man dann dran ist und...
Ja, dann bricht große Hektik aus, weil dann muss man schnell sein. Dann braucht man 4 Leute an Bord, die die Leinen bedienen. Man kriegt einen Lotsen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie viel die für einen tun. Das hat bei uns $950 gekostet damals für unsere Schiffsgröße. Und da haben, also allein dieses Raufschleusen in den Gatunsee hat fast 4 Stunden gedauert. Und da hatten wir an Land 4 Leute, einen Piloten an Bord. Und die haben richtig gearbeitet für ihr Geld. Und wenn ich mir das angucke im Suezkanal, das ist ja nur so ein Loch in der Landschaft, da kann man einfach durchfahren, gibt es keine Schleusen, keine Brücken. Da sitzt ein Lotse an Bord. Bei der Hälfte der Strecke, bei der zweiten Hälfte hatten wir dann nicht mal mehr einen, weil die nicht genug Lotsen hatten. Und das kostet fast genauso viel. Das ist also eigentlich leicht verdientes Geld für die Ägypter, wenn die Panama-Leute, die müssen richtig arbeiten und diese Schleusen unterhalten. Also das war eine positive Erfahrung. Die waren sehr aufmerksam, sehr sorgfältig mit den Schiffen. Und trotzdem ist Panama ja, also für uns war das so das erste richtige dritte Weltland. Und es gab so Ecken, da habe ich mich dann auch unwohl gefühlt. Also so manche Wochenmärkte, wo überall die Ratten rumliefen und so.
Gab es vorher eine Vorbereitung, wie man in solchen Ländern auf Menschen zugeht, gewisse Dinge beachtet, die landesüblich sind, die wir Deutschen nicht kennen?
Ja, wir haben das schon versucht. Wir haben das immer weniger gemacht. Wir haben dann vor allen Dingen in den englischsprachigen Segelführern, die sind da irgendwie besser, hatten wir das Gefühl, als die deutschsprachigen. Die Engländer, die haben so einen witzigen Humor, diese landestypischen Eigenschaften zu beschreiben. Und da gibt es so einen Spruch, den fand ich einfach super, der stand im englischen Reiseführer über Ägypten. Man muss einfach damit rechnen, dass die einen immer betrügen wollen. So. Und das ist nicht bös gemeint. So. Und das stimmt. Das war also irgendwo, wo es ein Geschäft zu machen geht, die wollen einen immer maßlos übervorteilen. So. Und da haben wir uns schon vorbereitet und gleichzeitig kursieren im Internet so viele furchtbar wilde Geschichten über wie schrecklich das überall ist, dass wir irgendwann aufgehört haben, da teilzunehmen. Und auch in diesen Funkrunden, die es gibt auf Single-Sideband, da haben wir hatten den Funk Gott sei Dank nicht an Bord. Das ist so, das krasseste Beispiel waren die Leute bei der Werft in Bremen, wo wir unser Schiff umgebaut haben zum Fahrtenseglerschiff. Da waren welche, die waren da seit 10 Jahren dabei, sich vorzubereiten. Und die haben uns schon erzählt, dass sie nicht sich zu den Kanaren trauen, weil die Piraterie unterwegs so groß ist. Und wenn man das glaubt, ja, dann hat man Angst. Und dann kann das auch sein, dass man überfallen wird auf dem Weg zu den Kanaren. Aber wenn man das gar nicht wüsste, dann würde man da guten Gewissens rüberfahren und hätte dieses Problem vielleicht gar nicht. Also ich habe dann so auch diese Frage, wenn ich dann zu viel weiß, dann nehme ich auch so viel wahr und vielleicht ziehe ich das dann sogar an. Also wenn man einfach mit Vertrauen, das sind alles Menschen überall auf der Welt und eigentlich sind die meisten, die wollen auch nur ein schönes Leben haben, so wie wir auch. So, die sind nicht alle böse da. Und das war so, das Krasseste waren dann so die älteren deutschen, verbitterten Fahrtensegler, die zu uns an die Reling kamen und sagten, ja, ihr seid doch auch Deutsche. Ich bin da schon mal rumgesegelt um die Welt. Da und da und da ist überall Scheiße, da wollen sie dich ausrauben und betrügen und so. Ja Gott, okay, ist euch passiert. Muss doch nicht uns passieren. Und ja, da sind wir relativ entspannt geworden dadurch und haben dann gesagt, ja gut, wir fahren halt mal los und schauen, was passiert.
In Bombay ist die Familie Hadamowski noch nicht. Zunächst erstmal ist das Traumland Neuseeland angesagt. Der Punkt der Reise der Familie Hadamowski, der am weitesten weg von zu Hause war. Ben erzählt vom Tag der Ankunft.
Wir sind in der Bay of Island ganz klassisch angekommen. Und das war super, weil wir waren dann mehr oder weniger ein Jahr in den Tropen gewesen. Und also mir tun die Leute leid, die sich auf einer tropischen Insel niederlassen, weil es hat immer 28, 29, 30 Grad, gefühlt 110% Luftfeuchtigkeit, man schwitzt Tag und Nacht. Es sieht traumhaft schön aus, aber schon das zum Strand schwimmen oder rudern ist eine Anstrengung. Und ich kann verstehen, dass die da im Pazifikraum unter der Palme sitzen und warten, dass die Kokosnuss runterfällt, weil das Hochklettern verbraucht wahrscheinlich mehr Kalorien, als in der Nuss dann drin sind. So, also diese Lethargie, die dort das Leben prägt, die ist gesund in dem Klima und die wäre aber nichts auf Dauer für mich. Also ich habe dann gemerkt, in Neuseeland, so diese Kühle, die Frische, dieser Duft nach Tannennadeln, Kudung. Ich bin halt doch Europäer und zwar Nordeuropäer und habe dann mehr Lust, was zu machen. Und so dauernd unter der Palme sitzen und auf die Kokosnüsse zu warten, das würde mich nicht dauerhaft glücklich machen.
Und von dort, vom Norden Neuseelands, sind Sie tatsächlich an Land gereist, haben sich das Land angeschaut. Was haben Sie entdeckt an Land Neuseelands?
Ja, Neuseeland ist ein Traumland, kann ich nur empfehlen, wer mal alle Landschaften der Welt sehen will und hat nur 4 Wochen Zeit, so viel sollte man mitbringen, fahrt nach Neuseeland, kauft euch ein Wohnmobil, wenn ihr früh dran seid, für uns gab es keins mehr, wir haben das dann mit dem Kombi gemacht, und setzt euch rein. Und wenn man so in Deutschland, in Hamburg losfährt, dann passiert ja mal erstmal gar nichts. Das Land ist einfach flach und immer gleich. Und irgendwann kommen so ein paar Hügel, genannt Kasseler Berge. Aber das ist ja nicht wirklich eine großartige Veränderung. Und dann nach 800-900 Kilometern kommt zum ersten Mal so ein Boah-Erlebnis. Das sind dann die Alpen. Und in Neuseeland fährt man morgens am Strand los in Tauranga. Und nach 20 Minuten ist man im Schwarzwald. Und nach weiteren 20 Minuten ist man in Japan. Dann kommt der erste große Vulkankegel. Und dann fährt man noch mal eine Stunde oder so. Und dann ist man irgendwo in Patagonien. Und diese Vielfalt der Landschaften in so einer dichten Abfolge, das macht total süchtig. Und wir haben einfach Spaß gehabt, im Auto zu sitzen und zu fahren. Und halten wir jetzt an in diesem Kontinent? Ach nee, wir gucken mal, welcher Kontinent ist um die Ecke rum. Also das war wie so ein Rausch für uns. Und die Kinder haben es geliebt, Autofahren. Haben dann überlegt, ob man nicht so eine Selbststeueranlage fürs Auto machen kann, dass der Vater dann auch noch hinten sitzen kann und man einfach nur rausgucken muss und nicht noch einer den Steuermann spielen. Und das hat uns sehr gut gefallen, eben 4 Wochen lang. Und wir waren insgesamt nur 6 Monate in Neuseeland. Wir haben wirklich überlegt, dort zu bleiben. Und gleichzeitig haben wir in Neuseeland zum einzigsten Mal auf der Reise Heimweh gehabt.
Warum?
Weil wir, ja, das erinnert so an Europa. Das riecht nach Europa, die Menschen erinnern an Europa, die Kultur, die Häuser. Aber die Kulturschicht, die ist so nur so 2 Zentimeter dick. Hier sitzen wir bis über die Ohren in dieser europäischen Kultur drin. Wir nehmen die gar nicht mehr wahr. Und dort unten, da kommt die mal wie so ein Hauch. Und dann riecht man, ah ja, Bildung, Kultur, Lesen, Theater, all die Dinge, die es in den Tropen nicht gibt. An die wird man dann erinnert und dann merkt man, oh Mann, ja, ich bin halt Europäer. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe meine Wurzeln. Und ja, das hat Heimweh gemacht. So, dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Okay, dann haben wir entschlossen, wir fahren jetzt doch wieder nach Hause. Auch weil Neuseeland ein wunderbarer Ort ist, wenn man sich zur Ruhe setzen will. Aber wir waren einfach noch zu jung dazu.
Heimweh im Traumland Neuseeland. Ben Hadamowski, Sie beschließen, wir fahren nach Hause, wir bleiben nicht hier. Und das beschließen Sie an dem Punkt der Welt, der am weitesten weg ist von Ihrem Zuhause. Das heißt, es lag noch einmal mindestens eine genauso lange Reise vor Ihnen. Wohin ging es als nächstes nach Neuseeland?
Also gefühlt war das nur noch ein Drittel, witzigerweise. Ich weiß gar nicht wieso, von den Seemeilen her ist tatsächlich die Hälfte gewesen, aber das war so, wir haben dann beschlossen, ja, wir haben noch Geld für ein Jahr, also fahren wir jetzt schnell heim. Nachdem wir 3 Jahre dahin gebraucht hatten, war dann klar, jetzt in einem Jahr noch schnell den Rest. Wir sind dann über Indonesien, also klar kommt erstmal Neukaledonien, Australien, dann Indonesien, Malaysia, Thailand hoch, dann über den Indischen Ozean und durchs Rote Meer ins Mittelmeer. Das war so unsere Route. Ja, wir wussten auch damals von den Piraten von Somalia, und die waren auch sehr präsent in den Medien, aber zu dem Zeitpunkt war bis zu dem Moment, wo wir da durchgereist sind, das ist ein reines Frachterbusiness. Also die haben Frachter gekidnappt, um Lösegeld zu erpressen. Und da gab es keine Toten und keine Verletzten, bis wir da durch sind. Und erst 2 Wochen nach uns wurde tatsächlich das erste Segelboot gekidnappt und bei der Befreiung gab es den ersten Toten im Roten Meer. Das ist so. Und heute würde ich, glaube ich, um Südafrika rumfahren, auch wenn das auch gefährlich ist, vor allen Dingen vom Nautischen her. Also das Seegebiet ist einfach viel, viel anspruchsvoller als das Rote Meer.
Wie sind Sie da durch? Gab es militärische Begleitung? Gab es Schutz? Gab es Kontakt zur Marine?
Ja, das gibt ja so einen gesicherten Korridor. Der ist ja heute, fängt er ja eigentlich schon in Asien an, weil das Gebiet der Piraten ja riesig geworden ist. Damals waren das so 600 Seemeilen vom Oman nach Jemen, beziehungsweise zum Eingang vom Roten Meer, Bab el-Mandeb. Und wir haben einen kleinen Konvoi gebildet. Wir haben versucht, mit den Konvois der Berufsschifffahrt mitzufahren, aber die waren halt zu schnell. Die müssen mindestens 8 Knoten fahren und da ist kein Wind und wir konnten nur 5,5 Motoren. Also war klar, die verschwinden dann irgendwann hinterm Horizont. Und ja, die Piraten haben geguckt, ob wir lohnende Ziele sind. Und das war natürlich der Moment, wo dann klar ist, ey, wir wären besser nicht hier längs gefahren, als die dann kamen. Das war klar, da hatten wir unendlich viel Angst. So.
Sie haben sie gesehen, die Piraten auf den Fischerbooten, die geguckt haben? Waren es möglicherweise die Kinder, die sie geschützt haben?
Nee, die Kinder waren unter Deck. Also sobald klar wurde, da kommen jetzt diese, wir haben das Schmuggler genannt, mussten die Kinder unter Deck. Und dann haben wir auch so eine Seenotprozedur, da muss man Alarm geben, Piratenattacke und so weiter. Da war schon klar, die müssen jetzt unter Deck. Also die haben die nicht gesehen. Insofern konnten die Piraten die Kinder auch nicht sehen. Ich glaube, die wollten gucken. Ja, die sind natürlich auch neugierig. Die haben dann nach uns einen Frachter gekidnappt. Also das waren tatsächlich Piraten. Das war dann 5 Minuten später, ging der Alarm los wieder. Und der wurde dann tatsächlich gekidnappt, weil die Militärs eigentlich eine Lachnummer sind. Die hatten keinen Schießbefehl. Bis die dann da sind, bei ruhigem Wetter, die Piraten sind so schnell mit ihren kleinen Sportbooten da. Also das Geld könnte man sich eigentlich sparen, diese ganze Militäraktion, und lieber den Somalis geben. Da hätte man mehr davon alle. Aber ja, klingt halt nicht so cool.
Sie sind gut dadurch gekommen. Was war denn so nach dem schwierigen Seegebiet mit den Piraten, was war die Station, wo Sie länger an Land gegangen sind?
Ja, wir hatten dann das, was man als Segler nicht haben soll, wenn man entspannt segeln will. Wir hatten dann Stress. Der Nils musste im Juni in Bremen zur Schule gehen. Der hatte ja schon seit Neuseeland Schulpflicht. Den hatten wir ein Jahr zurückstellen lassen. Und wir sind dann aus Ägypten raus und wollten ganz schnell nach Gibraltar, um schnell in Bremen zu sein. Da war es schon Ende März. Und dann kam halt, wie das so ist, der Wind hat nicht mitgespielt. Wir hatten dann Sturm auf die Nase und sind dann irgendwie in die türkische Küste gefahren. Und haben aufgegeben, so um den Sturm abzuwarten, und sind dann da auf einer winzigen griechischen Insel gelandet, die niemand kennt und wir auch nicht, die auch nicht in unserer Seekarte als solche griechische Insel gekennzeichnet war. Wir hatten nicht mal dann noch Detailkarten von der Gegend, weil wir wollten ja eigentlich nur durchs Mittelmeer. Und dann kamen wir auf diese Insel und haben festgestellt, wow, 250 Einwohner, 40 Schüler, 13 Schulklassen, 20 Lehrer. Das schien uns so ein bisschen das Paradies, und dann haben wir beschlossen, nachdem man mir dann auch gleich Arbeit angetragen hatte auf der Insel, wir bleiben jetzt mal ein Jahr hier. Und haben dann tatsächlich ein Dreivierteljahr auf dem Schiff, auf dieser Insel gelebt, vor Anker. Am Schluss Castellorizo oder Megisti oder Mace, je nachdem, wenn man fragt. Also es gibt verschiedene Namen. Und haben da dann ein herrliches Leben gehabt, ein Jahr lang. Die Kinder sind zur Schule gegangen, ich bin auf dem Bau und Carola hat Griechisch gelernt. Und das war eine tolle Zeit da in Griechenland, bis wir dann beschlossen haben, okay, jetzt fahren wir aber wirklich zurück nach Deutschland.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute mit einer der Geschichten, von denen viele von uns träumen, die aber nur sehr wenige wirklich wahr machen. Mit dem Segelboot einmal rund um die Welt. 5 Jahre lang war Familie Hadamowski unterwegs. Der große Empfang zu Hause in Bremen, der blieb allerdings aus, da die Reise anders endete als geplant. Ben Hadamowski.
Es gab überhaupt keinen großen Empfang. Ich bin alleine zurückgesegelt, weil ja auch meine Frau und die Kinder letzten Endes die Welt noch nicht fertig umsegelt haben. Also dieses Stück von Castellorizo nach Bremen, das fehlt uns noch. Das müssen wir eigentlich noch mal gemeinsam nachholen.
Das heißt, die sind mit dem Flieger gekommen?
Ja, die sind alle mit dem Flieger gekommen, weil meine Frau dann ja diesen schrecklichen Unfall in diesem deutschen Krankenhaus hatte.
Was ist da passiert?
Das ist so die Ironie der ganzen Geschichte. Uns, denen man nahegelegt hat, Mensch, zieht mit euren Kindern doch neben ein Krankenhaus, weil das Leben so gefährlich ist. Da ist dann meiner Frau bei einem kleinen laparoskopischen Routineeingriff, der in 20 Minuten so im Vorübergehen gemacht werden sollte, ist dann dem Arzt der Trokar ausgerutscht und er hat die Aorta angeschnitten und sie ist dann beinahe verblutet. Und die haben 8 Stunden operiert, 2 Not-OPs, alles Blut ausgetauscht und ein Riesendrama. Und sie wäre beinahe verstorben daran. Und das ist so diese Absurdität, wo man merkt, also mitten auf dem Atlantik, das hält man für gefährlich. Und im Krankenhaus, Sicherheit, alles perfekt, moderne Welt, da schlägt dann das Schicksal zu. Und daraus kann man nur lernen, das Schicksal schlägt zu, wenn es will. Und nicht, wo man ist. Das ist völlig wurscht.
2010 war die Reise zu Ende. Ben Hadamowski, was macht die Familie heute?
Also meine Frau und meine Kinder wohnen in Schloss Tempelhof in Baden-Württemberg bei Crailsheim. Das hat eine gewisse Berühmtheit durch viele TV und so weiter Berichte, weil das so ein Ökodorf ist. Die versuchen, so ein bisschen zukunftsfähiger zu leben, als die Durchschnittsgesellschaft das in Deutschland im Moment tut. War für uns hochattraktiv nach der Reise, weil wir dieses Gefühl hatten, wenn wir so weitermachen, dann fahren wir das gegen die Wand. Das wird ja auch immer deutlicher für alle hier, dass es so ganz so nicht mehr weitergeht ewig. ich habe das nur 3 Jahre ausgehalten, dann war das aus verschiedenen Gründen nicht mehr so mein Platz und ich bin dann jetzt wieder segeln gegangen, bin jetzt das 2. Jahr schon wieder auf dem Schiff unterwegs, zumindest den Sommer, und habe noch kein wirkliches Modell gefunden, wie ich meine Sehnsucht zum Meer und meine Familie und meine Beziehung und Geld verdienen, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Also da bin ich im Experimentierstadium, sage ich mal. Mich interessiert mehr, Leute, wo sind eure Träume? Was träumt ihr wirklich, wenn ihr, ja, als ihr klein wart, so, der Lokomotivführer, der Pilot, so, was waren eure Urträume, warum seid ihr hierher gekommen? Und was hat euch wirklich gereizt und nicht, was verschafft euch diese vermeintliche Sicherheit einer guten Rente oder einer guten Festanstellung oder sowas? Und ich habe den Verdacht, dass viele Menschen wegen dieser Sicherheit ganz viel von ihren Träumen beerdigen oder verschieben auf, wenn dann die Rente kommt. Und ich habe so viele erlebt, wenn dann die Rente da ist, dass sie die A entweder nicht mehr erleben oder B dann zu alt sind für ihre Träume, weil die Träume eben eigentlich eine gewisse Fitness und Kraft voraussetzen. Und meine Vision ist, dass man sein Leben damit verbringt, seine Träume zu verwirklichen und trotzdem Geld verdient und wir nicht unser Geld sauer verdienen, sondern mit Spaß und Lust. So. Und das könnte eine ganz andere Form des Wirtschaftens geben. Und klar, vielleicht werden manche Jobs dann, müssten besser bezahlt werden, damit sie noch jemand macht. Müllabfuhr zum Beispiel oder Krankenschwester, finde ich tolle Beispiele. Die müssten eigentlich super gut bezahlt werden, damit jemand Lust hat, das zu machen. So, und da bin ich so am Forschen und Experimentieren und habe Lust, die Leute anzuregen. Und das versuche ich jetzt zum Beruf zu machen. Ob das klappt, keine Ahnung. Fragen Sie mich in 2 Jahren.
Ben Hadamowski und seine Reise um die Welt. Seine Erinnerungen sind als Buch erschienen, das heißt Mit allen Wassern gewaschen, Weltumsegelung mit kleinen Kindern. Und das Buch ist erschienen im Fehlerkultur Verlag. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit den Erinnerungen des Weltumseglers Ben Hadamowski. Tschüss, sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.